So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptteil unseres Interviews um Thema Schwangerschaftsabbruch, die Abtreibung. Und natürlich interessiere ich mich als auch unsere Zuschauer oder Zuhörer, die das als Podcast sich anhören, wie das denn im Islam mit der Abtreibung ist. Man hört ja wirklich sehr, sehr viele Dinge und mir ist wirklich sehr wichtig, dass wir diesbezüglich auch ein bisschen ausführlich das behandeln, auch gerne, was die Rechtsschulen darüber erzählen. Genau, ich würde das Wort erstmal an dich geben.
Ja, vielleicht erstmal vielen Dank auch. Die Frage ist ja wichtig. Es gibt eigentlich hier keine generelle Antwort, weil das Phänomen auch nicht ein Block ist. Vielleicht, dass man es erstmal auftrennt und dass man sagt, als erstes muss man immer wieder betrachten, ist das jetzt ein Schwangerschaftsabbruch, der aus verschiedenen Gründen, die man als legitim betrachtet, wie gesundheitliche Gründe und so weiter, überhaupt ins Auge fasst oder nicht? Diese Frage wird gerade in neuerer Zeit immer wieder auch in den Gutachten, in den Fatwas behandelt, und zwar auch nicht nur hier, sondern auch in der weiteren islamischen Welt. Weil zum Beispiel manchmal die Furcht kommt, ich befürchte, das Kind nicht ernähren zu können. Oder ich befürchte, mich dem Kind nicht widmen zu können. Oder ich befürchte, das Kind nicht richtig erziehen zu können. Das wird tatsächlich als Fragestellung gebracht. Wenn es sich um diese Fragen handelt, wird es grundsätzlich abgelehnt, von einer Abtreibung zu sprechen, egal wie auch immer. Weil man sagt, der Mensch kann das jetzt nicht wissen, wie er sich selber entwickelt. Er kann nicht wissen, wie sich das Kind entwickelt. Er kann nicht wissen, ob ihm sozusagen der Schöpfer einen Helfer an die Seite stellt. Und tatsächlich ist das ja auch häufig so. Die Frage der Ernährung wird im Koran ausdrücklich geschildert. Da heißt es, und tötet eure Kinder nicht aus Angst vor Armut in dem Sinne. Das bedeutet, hier wird deutlich gesagt, auch im Nachsatz, Allah ist derjenige, der euch und sie ernährt. Jetzt kann man sagen, aber es gibt doch Fälle von Hunger. Dann sage ich, das stimmt, die gibt es. Aber es gibt trotzdem manchmal auch Auswege. Das ist ja kein Muss. Ich kann ja jetzt nicht sagen, weil ich jetzt eine schwierige Lage habe, will ich prinzipiell abtreiben. Hier ist tatsächlich die Frage, wie sehe ich mich und meine Zukunft und die Zukunft des Kindes? Und dann auch wieder die Frage, kann ich die Zukunft diesbezüglich überhaupt einschätzen und wissen? Wenn wir von einer gesunden, möglichen Schwangerschaft ausgehen, das ist Konsens. Hier wird allgemein abgelehnt, prinzipiell. Kommen wir ganz kurz zum Gegenstück. Das Gegenstück ist, wie betrachten wir denn den Menschen? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das an dieser Stelle auch betrachten. Denn diese Fragestellung betrifft alle Menschen, ob sie Muslime sind oder nicht. Auch die, die vielleicht nicht theistisch ausgerichtet sind, also nicht jetzt von einem Eingott glauben oder überhaupt von einem göttlichen Wesen ausgehen, stellen sich diese Frage aus philosophisch-moralischer Hinsicht, aus ethischer Hinsicht, auch völlig zu Recht. Also es gilt für jeden Menschen eigentlich. Als was betrachten wir einen Menschen? Wie betrachten wir die Stadien des Heranwachsens? Wie definieren wir Mensch überhaupt? Und hier haben alle Philosophien, alle ethischen Überlegungen, alle Religionen einen sehr genuin eigenen Ansatz. Hier kann ich tatsächlich sagen, islamisch ist das eine ganz klare Sache. Wir reden davon, dass im Mutterleib ein Kind entsteht, aber die Beseelung findet nicht sofort statt. Wir haben also, wie auch immer, eine Phase, in der manche Gelehrten nennen das das pflanzenähnliche Heranwachsen des Menschen im Leib, wo hier etwas heranwächst, was körperlich durchaus schon identifizierbar ist, aber ohne die Seele kann das nicht ein voller Mensch genannt werden, sondern es kann nur der mögliche Kern zu einem Menschen genannt werden. Und hier gibt es eine ganz klare Meinung, aus alter wie aus neuer Zeit, dass dieses Wesen im Mutterleib zwar grundsätzlich schützenswert ist, aber nicht in demselben Maße wie ein beseeltes Kind. Das ist eindeutig. Darüber gibt es überhaupt kein Wenn und kein Aber.
Und die Beseelung findet genau in welchem Zeitraum statt? Aus
Gibt es unterschiedliche Meinungen? Im Grunde, das ist ja ein Geheimnis. Es gibt einige Überlieferungen, die hierzu was sagen, und die Meinungen schwanken ganz genau zwischen dem 40. Tag und dem 120. Tag. Das hat auch jetzt nichts mit der Entwicklung des Kindes zu tun. Die Frage wird bei den Schulen unterschiedlich gehandhabt, Und im Grunde entstehen jetzt hier drei Phasen. Die Phase vor dem 40. Tag, die Phase zwischen dem 40. und 120. Tag und die nach dem 120. Tag. Mhm. Und hier kann ich das so zusammenfassen als Konsens. Vor dem 40. Tag spricht man bei einer Abtreibung auf jeden Fall nicht von Mord. Eindeutig nicht. Mhm. Und wenn eine Abtreibung stattfindet, die nicht medizinisch indiziert war, dann wird das zwar von manchen Gelehrten als eine schädliche und nicht gute Handlung betrachtet, aber es gibt interessanterweise keine echte Kafara, keine echte Sühnehandlung dafür. Mhm. Es gibt keinen Vergleich mit einer religiös bedingten Straftat. Das ist eindeutig nicht der Fall. Eindeutig ist auch, was nach dem 120. Tag ist, da geht jeder davon aus, hier ist eindeutig eine Beseelung erfolgt. Das ist Konsens bei allen. Später geht keiner. Mhm. Und das bedeutet umgekehrt, dass von diesem Moment an die Frage einer Abtreibung tatsächlich die eines vollen Menschen sein würde. Das heißt, vor dem 40. Tag den Kern eines Menschen, hat aber eine andere Bestimmung, arabisch sagt man Hukum, eine andere Bestimmung. Und nach dem 120., das ist auch eindeutig, bleibt genau diese Zwischenzeit. Diese Zwischenzeit ist ein Zweifelsfall. Dieser Zweifelsfall wird nach manchen Meinungen, zum Beispiel bei den Schafiiten, verwendet für kritische Fälle. Hier gibt es einen interessanten Rückbezug schon wieder zur medizinischen Seite. Sagen wir mal, dass ein Problem auftaucht, wie auch immer, was dazu führte, an eine Abtreibung zu denken. Aber jetzt wäre es eindeutig nach dem 40. Tag, aber noch nicht der 120. Tag. Dann kann man sagen, es wird schon bedenklich. Manche Gelehrten verbieten das, manche sehen das als möglich, aber nicht erstrebenswert an und verlangen bestimmte Gründe. Also grundlos wird da niemand zustimmen. Aber es wäre immer noch nicht dasselbe als nach dem 120. Tag. Da muss eine ganz klare Entscheidung zwischen Leben der Mutter und Leben des Kindes stattfinden. Mhm. Das betrifft vor allen Dingen solche Fälle, das ist, ich weiß, jetzt wieder ein eigenes Thema, Vergewaltigung zum Beispiel. Mhm. Wenn die Frau zum Beispiel in den ersten 40 Tagen das noch nicht mitbekommen hat, zum Beispiel jemand, Gott sei Dank, das passiert, eine Frau ist zum Beispiel oder ein Mädchen ist zum Beispiel auf der Flucht, wurde vergewaltigt, hat an ihren Körper nicht gedacht, 50 Tage später merkt sie, dass sie schwanger ist. Da haben wir genauso einen Fall. Und hier ist das eine Frage, das gehört zu einer ganzen Reihe von Fragestellungen hierzu, die zur Zwischenzeit gehören. Zusammengefasst, wir müssen eigentlich, bevor wir weitersprechen, unterscheiden zwischen der Phase bis zum 40. Tag exklusiv, soweit man das weiß, zwischen dem 40. und dem 120. Tag und nach dem 120. Tag, weil hierzu die Meinungen ganz andere sind. Es sind sozusagen ganz andere Kategorien von Beurteilungen.
Betrifft das jetzt jede Rechtsschule? Also, oder gibt es. Also
manche betrachten die Zwischengrenze zwischen dem 40. und 120. Tag als gleichrangig, manche nicht. Zum Beispiel die Schafiiten neigten dazu, den Hadith, der hier als Grundlage gesetzt wird, mit der Beseelung, als 120 Tage zu interpretieren, generell. Und sehen also die Grenze vor dem 40. Tag als eine sozusagen eine sinnvolle, ganz sichere Grenze, aber keine notwendige. Aber die anderen Schulen mehrheitlich haben sich dafür nicht entschieden und gehen eher von einer Interpretation aus, dass hier 40 Tage gemeint sind. Warum? Weil im Hadith drei Entwicklungsstufen genannt sind und die werden dann wird gesagt, und dann nach 40 Tagen kommt ein Engel und bringt die Seele. Jetzt kann man diesen Satz grammatisch, das ist der Hintergrund des Ganzen, auf alle drei Phasen beziehen, dann würden wir auf 120 kommen. Oder nur auf die letzte Phase, wo es genannt ist, dann haben wir nur 40. Das ist genau die Problematik. Wir haben eigentlich nichts anderes als das. Und aus dieser Problematik heraus entsteht, auch wenn wir die Sondermeinung mit den 120 Tagen als generelle Grenze mal beiseite lassen, es entsteht aber doch im Grunde hier ein klares Bild. Vor 40, 40 bis 120, und nach 120. Mhm. Alle anderen Argumente fügen sich jetzt hier ein und auch hier haben die Schulen oder verschiedene Einzelgelehrte unterschiedliche Auffassungen gehabt, mehr restriktiv oder weniger, aber am Ende geht es wirklich darum. Und hierhinter steht die Definition des Menschen selbst. Sobald wir von einer Beseelung ausgehen müssen, Kontext, ganz sicher nach 120 Tagen, gibt es niemanden, der leichtfertig sagt, ja, dann will man harte und unabdingbare Gründe. Was vor dem 40. Tag liegt, da gibt es Konsens, wird zwar abgelehnt und es wird hier unterschiedlich gehandhabt, ob abtreibende Mittel zulässig sind, dass man sie zum Beispiel trinkt oder nimmt oder nicht. Da gibt es auch in alter Zeit schon unterschiedliche Meinungen zu. Manche sagen, es ist nämlich zulässig, wenn auch nicht gut. Andere sagen, es ist nur mit Grund zulässig. Manche lehnen es ab, manche nicht. Es gibt, kurz gesagt, nach der Sicht, wie ich das so gelesen und mitbekommen habe, sogar quer durch die Schulen ganz unterschiedliche Meinungen. Es kann sein, dass ein Teil der Schule sagt, man darf Mittel nehmen, das ist zwar nicht gut, aber das ist auch keine Sünde. Und andere sagen, wir sehen das als sündhaft an, aber es gibt keine Strafe dafür. Hm. Weder diesseitig noch jenseitig. Das ist ja auch, was viele interessiert. Also die 40 Tage sind sozusagen die Grenze, wo man sagen kann, weil hier eindeutig nach allen Überlieferungen die Beseelung nicht eingetreten ist, haben wir hier keine übliche Tötung vor uns. Es ist ein Sonderfall.
Aber es wäre eine Sünde, wenn man... Es wäre aber trotzdem eine Sünde, aber nicht als Tötung, nicht als Tötung.
Manche sehen das auch nicht so. Hm. Sie sagen, prinzipiell ist alles Leben schützenswert, aber wenn ein solcher Schritt gemacht wird, dann ist das nicht eine Sünde in dem Sinne wie eine, die eine Sühnehandlung etwas anderes hervorrufte, sagen manche. Andere hingegen sind der Auffassung, doch, es liegt daran, dass eindeutig ist in der Pflichtenlehre im Fiqh, dass wenn eine Abtreibung vorgenommen wird, bis zum 40. Tag maximal etwas fällig wird, was man als Rurra bezeichnet. Das ist eine geringfügige Entschädigung. Das ist aber keine Diya, also kein Sühnegeld, was als echte Kafara gilt. Mhm. Dieser Unterschied war früher auch schon auffällig. Mhm. Das ist jetzt unabhängig von der Frage einer Fremdeinwirkung ohne Willen der Mutter. Aber würde zum Beispiel die Mutter das tun, bis zum 40. Tag, dann war es auch früher so, man wurde dafür nicht belangt, weder von einem Richter, noch sagte man, du hast eine Sünde begangen, wo du am jüngsten Tag für gerade stehen musst. Mhm. Das wurde nicht gesagt. Hier kommt auch theologisch nicht zum Tragen die Frage der Kinder, die im Mutterleib sterben und wo man hofft, dass man sie im Jenseits wieder sieht. Warum? Im Jenseits sieht man nur das, was beseelt war. Mhm. Aber dieses Körperchen war noch nicht beseelt. Und die Seelen werden auch nicht mehr. Theologisch ist das völlig klar. Die Anzahl der Seelen bis zum jüngsten Tag sind genau klar. Es werden nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie ein Reservoir in der Zwischenwelt. Eine Seele wird genommen und wird in einen Mutterleib, in den Körper eines Kindes oder zum Körper eigentlich eines Kindes hinzugesetzt. Und wann wird die Stunde des jüngsten Tages sein? Wenn die letzte Seele aus dem Reservoir genommen wird, wie bei einem Stundenglas, wo Sand durchläuft, wenn die letzte Seele genommen wird und in das letzte Kind gesetzt wird, dann bricht in dem Moment der Geburt der jüngste Tag an. So ist es überliefert. Das bedeutet, alles definiert sich an der Seele. Und wenn gesagt wird, die Seele kommt aber vor dem 40. Tage nicht, dann muss auch der Status einer Abtreibung, sagen wir, von der Leibesfrucht, wie das klassisch deutsch heißt, vor dem 40. Tag anders sein als danach. Das ist Konsens. Und hier ist interessant, dass viele moderne Islamvertreter, ob sie jetzt Gelehrte sind oder nicht, zum Teil sehr leicht sagen, ja, das ist alles dasselbe. Klassisch ist es überhaupt nicht dasselbe. Es wird sehr streng unterschieden und zwar erstaunlich. So, dass man sagen muss, es ist auffällig, dass man nicht sagt, von vornherein muss jeder Schritt dazu unterbunden werden. Das wird nicht gesagt. Es ist zwar nicht empfohlen, es ist nicht gut. Es wird von manchen Gelehrten auch so betrachtet, dass das eine Reue erforderte, aber keineswegs von allen. Manche sehen das sogar so, dass sie sagen, auch wenn es nicht gut ist, ist es aber keine Sünde. Manche sagen, es ist etwas Sündhaftes, aber dennoch ist es viel geringer in der Stufung als vergleichbare Dinge. Es gilt jedenfalls formalrechtlich weder als Tötung noch als Mord, beides nicht. Mhm. Es ist ein Sonderfall irgendwie. Und da gibt es nur eine einzige Ausnahme, wenn eine Mutter sich freut über das Kind und würde jetzt zum Beispiel heruntergestoßen eine Treppe oder man würde ihr etwas in den Bauch rammen oder irgendeine Handlung tun, bei der man davon ausgehen muss, dass es zu einem ungewollten Abort kommt. Das hat eine Strafe für den Täter. Aber darum, weil er ungewollt das unterbricht. Das betrifft aber nicht die Frau. Das ist also ein anderer Fall. Und hier merkt man, die Sache teilt sich in verschiedene Aspekte. Mhm. Ist es eine von der werdenden Mutter ungewollte Abtreibung, das kann ja auch sein, ist es eine Sache, zu der sie gezwungen wurde. Und das gibt es ja sogar auch. Ja? Es gibt ja auch furchtbare Beispiele, wo Leute zwangsweise mit einer Abtreibung konfrontiert sind. Ja? Das haben wir bei den Uiguren mitbekommen. Das ist ganz eindeutig, genau, dass sowas passiert.
In China war es generell so, in der Ein-Mann-Politik bis 2015 wurde die Ein-Mann-Politik betrieben oder Ein-Kind-Politik.
Ein-Kind-Politik, genau.
Genau, dass man letztendlich alle anderen Kinder abtreiben musste. Und ich glaube, wenn man in dieser Zwangssituation auch ist, wird man dafür islamrechtlich auch nicht belangt.
Ja, die meisten, soweit ich das weiß, die meisten Frauen, die in diese furchtbare Lage kamen, haben ja auch gar nicht zugestimmt. Also jetzt von den muslimischen Minderheiten. Bei den chinesischen Frauen, jetzt von der Mehrheitsbevölkerung, weiß ich es nicht genau. Das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist ja was anderes, wenn hier Zwangssterilisierung oder Zwangsabtreibung stattfinden. Da ist natürlich niemand schuld dran von den Betroffenen. Ja. Ne? Aber egal, wie immer wir das sehen, das sind ja alle Sonderfälle, genau wie die Frage einer möglichen Abtreibung nach einer Vergewaltigung, wie auch immer, das sind Sonderfälle, genau wie die medizinisch Indizierten. Aber wenn wir davon sprechen, wie ist das, wenn es keinen formalen Grund gäbe? Und wenn jetzt die Frau sagen würde, ich fürchte mich jetzt noch ein Kind zu bekommen, weil ich mich jetzt schon meinen Kindern nicht ausreichend widmen kann, ich weiß, ich bin schwanger, es ist aber jetzt zum Beispiel eindeutig noch vor dem 40. Tag und sie entscheidet sich jetzt für einen Abbruch. Da würde ein großer Teil der Gelehrten sagen, das ist zwar nicht sehr gut, aber das ist keine Sünde. Man weigert sich, diese Begrifflichkeit zu nehmen. Manche Gelehrte sagen, es ist schon etwas, was man eigentlich bereuen müsste und dennoch ist es keine übliche Sünde. Also es wird sehr unterschiedlich betrachtet. Verstehe. Man merkt, die meisten, und das ist tatsächlich ein moralisches Dilemma, wollen nicht sagen, so wir stimmen jetzt einfach zu, dass man frei darüber verfügen kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Es besteht trotz allem Konsens bei allen, egal welche Haltung sie im Detail zu dieser Abtreibung oder dem Abort vor dem 40. Lebenstag haben, dass sie sagen, wir wollen hier keine generelle Erlaubnis geben. Fragen wir aber, ist es für sie möglich, eine Abtreibung eigenständig vorzunehmen, ohne jetzt eine schwere Todsünde zu machen oder wie auch immer, vor dem 40. Tag. Hier würde ein großer Teil, auch der klassischen Gelehrten, sagen, das ist zumindest möglich. Das sehen wir nicht als etwas an, was man verhindern müsste, sollte, was weiß ich. Und das ist jetzt noch jenseits der Frage medizinische Indikation. Das ist ganz absolut.
Also verstehe ich jetzt erstmal so richtig, ich versuche das so ein bisschen zusammenzufassen. Medizinische Indikation ist, also medizinische Indikation, weil vor allem Gefahr für die Mutter.
Hauptsächlich, ja.
Genau. Ist zum Beispiel in Deutschland auch so, dass man auch nach diesen 3 Monaten oder nach diesen 120 Tagen auch einen Abbruch vornehmen sollte oder muss vielleicht. Wäre das auch islamisch-rechtlich in Ordnung, weil es ja sozusagen eine medizinische Indikation gibt? Also dürfte man eine Abtreibung durchführen? Bei kriminologischer Hinsicht, also ist auch in Deutschland so, oder dass man bis zum 120. Tag abtreiben kann, ohne da bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Geht das nicht. Und das wäre sozusagen islamisch-rechtlich auch unproblematisch, weil Vergewaltigung finde ich ja schon.
Da gibt es eigentlich, ja gut, das ist ein eigener Fall, kann ich gleich noch sagen, jetzt allgemein mit den 120 Tagen, nach dem 120. Tag, und ich glaube, das wird in alten Quellen auch schon gesagt, da ist einfach die Entwicklung des Kindes schon so weit und man geht weitestgehend davon aus, hier ist die Seele wahrscheinlich schon da, dann reden wir von einem vollständigen Menschen. Ja? Und da muss es handfeste Gründe geben. Die meisten, klassisch alle, auch die meisten Modernen, würden sagen, der einzige wirkliche Grund ist hier eine nachweisliche oder weitestgehend zu erwartende, fachärztlich bestätigte Lebensgefahr für die Mutter, sollte es zu einer üblichen Geburt kommen.
Zum Beispiel würde ich jetzt mal als Beispiel nehmen, Frau kann damit gar nicht umgehen und würde so eine psychische Erkrankung rutschen, dass sie zum Beispiel sich das nehmen
wollen. Ist ein Zweifelsfall. Also das wäre klassisch nicht so. Würde man so nicht sehen. Jetzt modern betrachtet man natürlich diese Problematik viel intensiver, diese psychologischen Rahmenerscheinungen. Das wurde früher nicht so zur Kenntnis oder in die Rechnung mit hineingenommen, wie man das heute tut. Es müsste am Ende aber so sein, dass man für die Mutter keine gute Überlebenschance sähe, wie immer das gegeben ist. Also wenn man jetzt sagt, die Frau ist aktuell schon suizidgefährdet, Und aus der Erfahrung, aber das müsste wirklich eine Erfahrung sein, aus der Erfahrung mit vergleichbaren psychischen Erkrankungen, denn da müssen wir von einer psychischen Erkrankung ausgehen, die sich körperlich äußert. Müssen wir davon ausgehen, dass das zu einem Mord oder Selbstmord führt? Es gibt Fälle, wo die Frauen auch das Kind töten und dann sich selber oder umgekehrt. Und das ist dann eine andere Sache. Das muss aber, sag mal, da würden muslimische Gelehrte sagen, da müssen wir eine Evidenz haben. Da müssen wir irgendwie einen Beleg haben. Das kann nicht auf bloßer Vermutung basieren. Das ist natürlich schwierig, aber es müssten Erfahrungswerte sein. Deswegen, der Parallelfall mit den, mit dem Trisonom 13-18 ist jetzt eine Sache, die ist de facto durch die Erfahrung statistisch gut belegbar.
Ja.
Das ist eine andere Geschichte. Ja? Hier bei psychischen Erkrankungen müsste man wirklich sicher sein können, sonst kann man das nicht rechtfertigen. Ist aber ist ein Zweifelsfall. Anders ist die Sache bei einer Vergewaltigung. Deswegen werden die meisten sagen, wir geben hier keine generelle Erlaubnis. In dem Sinne, wir können nicht sagen, ja, du bist vergewaltigt worden, jetzt treibe ab. Denn manche Frauen entscheiden sich auch trotz allem für das Kind.
Ja.
Am Ende muss das tatsächlich ganz in der Entscheidung der betroffenen Frau bleiben. Mhm. Und hier hat auch niemand das Recht zu sagen, du musst oder du musst nicht oder du darfst nicht. Mhm. Das ist nicht die Entscheidung anderer. Wenn die Frau sich entscheiden würde zu einer Abtreibung, dann würde man das grundsätzlich nicht ablehnen können. Die Frage ist jetzt tatsächlich, was ist nach dem 120. Tag im Falle einer Abtreibung? Und das geht ja schnell, 120 Tage, ja?
Ja.
Also wie im Beispiel geflüchtet, kommt jetzt erst innerlich zur Ruhe, hat gar nicht richtig realisiert, manche verdrängen das ja auch, ja, psychisch. Und jetzt wird das völlig bewusst und jetzt merkt sie das. Es gibt Frauen, die stellen das erst sehr spät sogar fest, weil sie gar nicht darauf geachtet haben. Ja. Weil bei manchen die Regel zum Beispiel auch ausbleiben kann, ohne dass es Schwangerschaft gibt. Und da hat sie nicht darauf geachtet. Und jetzt stellt sie das fest, lässt sich untersuchen, jetzt ist es aber so. Das ist die Frage. Aber grundsätzlich muss das möglich sein. Aber nach dem 120. Tag ist es ein Zweifelsfall. Darüber wird normalerweise geschwiegen. Das heißt, wenn die Frau sagte, ich kann das nicht über mich bringen, dann ist es ein Zweifelsfall, wo niemand sagen wird, du kannst einfach, aber niemand kann auch sagen, du darfst nicht. Das ist sehr schwierig. Es ist eine Unmöglichkeit. Das ist so ungefähr, als würde ich sagen, auch ein furchtbares Beispiel, ein Ehemann würde jetzt gefragt, sehen Sie das umgekehrt, ein Ehemann liebt seine Frau, die Frau ist schwanger und der Arzt sagt, Sie müssen jetzt entscheiden, soll Ihre Frau überleben oder Ihr Kind? Beide können nicht. Jetzt wäre es eine Frage, wenn das Kind ungeboren ist, dann würden sich die meisten Männer natürlich für die Frau entscheiden, ist ganz klar, wie das auch im Fiqh so gesagt ist. Was wäre aber, wenn aus einem anderen Grund es um einen schon herangereiftes, geborenes Kind ginge, im Rahmen eines Unfalls, oder es wären zum Beispiel Zwillinge, die aber zu einem Teil zusammengewachsen wären, also siamesische Zwillinge. Und jetzt müsste man sich entscheiden, nach einer bestimmten Weile, das oder das Kind. Vielleicht hat man darauf gehofft, dass es nicht sein müsste, jetzt muss es sein und eins wird sterben. Und der Arzt würde jetzt sagen, Sie müssen sich entscheiden für welches, das rechte oder das linke. Das ist eigentlich eine unmöglich zu beantwortende Frage, wenn man sich schon an die Kinder gehängt hat, ja.
Ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele, die wirklich, ich glaube, man muss das auch wieder individuell betrachten.
Ja, natürlich,
Abtreibung zu Abtreibung. Es gibt in Deutschland, 2020 gab es 100.000 Abtreibungsfälle und 2021 waren es ungefähr über 94.000, also schon hohe Zahlen, die man, also hat mich auch sehr...
Die offiziellen Zahlen
zumindest. Genau, die offiziellen Zahlen.
Die in Deutschland eben auch stattfanden.
Genau. Und in 97% war es als Grund, oder nee, 96% war es aufgrund von der Beratungsregelung. Also in Deutschland ist ja nach Paragraph 218 ist es eigentlich rechtswidrig, dass man sich sozusagen einen Abbruch durchführt. Es sei denn, unter bestimmten Voraussetzungen kann man das dann letztendlich dennoch durchführen. Mhm. Und genau, und ich fand es sehr interessant, dass 96% dann doch diese Beratungsregelung sind. Und bei dieser Beratungsregelung ist in der Regel so, das sind häufig dann persönliche Gründe. Ja, also Sie hatten das ja auch angesprochen, also sprich diese Angst um die Zukunft, Armut, ja vielleicht abgeschlossene Familienplanung. Ich glaube, das sind die häufigsten Gründe, so wie man das jetzt an diesem Beispiel auch gesehen hat. Und ich bin mir sicher, dass unter diesen 100.000 auch sich oder für über 94.000 2021 auch muslimische Frauen, wären all diese Beispiele, die ich jetzt hier genannt habe, letztendlich, wenn es vor diesen 40 Tagen sind, Eine Grauzone.
Eine Grauzone, genau.
Grauzone. Mhm. Und muss sozusagen individuell, beziehungsweise muss ja letztendlich dann die Frau selbst entscheiden. Ne?
Ja,
und genau. Das heißt, es ist schon eine gewisse Sünde, aber nicht so schlimm, wie man es vermuten würde. Also,
es wird nicht als Mord gerechnet.
Es ist nicht mal als Mord, nicht als
Nein.
Tötung.
Nein.
Aber auch nicht so stark, dass man im jüngsten Tag vor Gott eine Rechenschaft ablegen müsste.
Es könnte nur einen Fall geben, der kritisch wäre, wenn die Frau oder wenn die Eltern, wenn beide auch mit dabei sind bei der Entscheidung, wenn man wüsste, es gibt hier keinen äußerlichen Grund, das Kind und seine erste Entwicklung sind völlig gesund, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass ich was anderes vorlege, es gibt auch keine außergewöhnliche Belastung der Mutter, weder psychisch noch körperlich, es ist einfach eine Entscheidung, ich will jetzt gerade nicht. Das ist ein Zweifelsfall. Ja? Das weiß ich nicht. Das kann niemand wissen. Aber ich würde hier nicht ruhig sein. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Mann und Frau miteinander gut auskommen und wenn sie, wie vorhin beschrieben, ja eine Verhütungsmöglichkeit haben, warum haben sie das einfach leichtfertig dann passieren lassen? Wenn es
passiert
mir
ja trotzdem, ich meine, gerade bei der Pille weiß
ja, ja,
99% klar. Ist geschützt, aber es betrifft nur mal 1%.
Es ist nicht 100%ig, ja. Das ist völlig klar. Aber auch unabhängig davon, am Ende ist die Frage, warum möchte ich dieses Kind nicht annehmen? Und hier muss man sich ja grundsätzlich fragen, was ist daran das große Problem? Jetzt würde ich mal sogar sagen, innerhalb Deutschlands. Es ist ja noch was anderes, ob ich das Kind jetzt, Entschuldigung, in der Sahelzone habe und alle meine Tiere sind mir im letzten Sommer gestorben. Und ich weiß nicht, wie ich noch Milch besorgen soll für meine Kinder hier. Das ist eine ganz andere Situation, das muss ich ja offen sagen. Wenn man auch keinen Ausweg hat, nirgendwo mehr hin kann, weder mit Visum noch sonst was. Aber jetzt hier wird ja das Kind nicht vor Hunger sterben. Ja, also kann mir kein Mensch erzählen. Das bedeutet, es sind jetzt wirklich individuelle Entscheidungen. Ich möchte jetzt einfach kein Kind mehr. Das ist der Grund in diesen Fällen. Wenn wir nicht von medizinischen Indikationen sprechen, ja, und das ist genau der springende Punkt, das ist natürlich nicht glatt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne eine Fragestellung am jüngsten Tag abläuft. Trotz allem nicht, weil man davon ausgehen muss, der Schöpfer hat dieses Kind im Mutterleib entstehen lassen. Er weiß, warum er das getan hat.
Es gibt wiederum Frauen, also ich in meinen sozialen Kanälen habe ich auch diese Frage gestellt, was würdet ihr, also was wünscht ihr euch an Themen, was interessiert euch bezüglich Thema Schwangerschaftsabbruch? Und da haben mir einige muslimische Frauen geschrieben, dass sie schon in der Vergangenheit einen Abbruch durchgeführt haben. Die eine hat das aufgrund einer Krankheit genannt, die sie hat und Angst hatte, dass das auf das Kind übertragen wurde.
Ja, das ist natürlich wieder was ganz anderes, klar.
Eine hatte geschrieben, dass ihr Mann zu dem Zeitpunkt sehr krank war und sie einfach mit der Situation nicht wusste, wie es weitergeht. Und bei beiden habe ich so ein bisschen rausgehört, dass sie nachhinein es sehr bereuen. Und ich denke,
es belastet sie.
Genau. Es gibt sicherlich einige Frauen, die einen Abbruch durchführen oder Paare, die dann letztendlich dann das wirklich vom Herzen bereuen. Ne? Und ich meine, so im Islam kennen wir auch so, derjenige, der Reue zeigt, wird nicht für das sozusagen zur Rechenschaft gezogen.
Nicht in dem Maße wie einer, der nicht bereut hätte.
Genau.
Das wird auch von den meisten Gelehrten dazu gesagt, dass sie sagen, sobald ein Zweifelsfall besteht an dieser ganzen Frage, wie diese Abtreibung zustande kam, wenn man das gemacht hat, muss man trotzdem bereuen, dass man es so weit hat kommen lassen. Nach dem Motto, ich weiß, dass es hat seinen Mangel, aber man muss es vor sich selber auch vertreten können. Und hier muss ich tatsächlich sagen, hier sollte eigentlich jeder, das ist wirklich nur ein Sollte, es ist ja leider nicht so, hier sollte eigentlich jeder Mann und jede Frau in der Lage sein, sich zu überlegen, werde ich mit dieser Entscheidung später leben können? Diese ganze Frage, ob Behinderung oder nicht und die Frage des Lebenswerten und was weiß ich, das ist eine kritische Frage. Und in vielen Fällen ist eben auch da keine Sicherheit. Und hier, egal wie man sich entscheidet, müssten aber Eltern ganz klar sagen, so, ich nehme das jetzt, aus welchem Grund auch immer in Kauf, ich habe mich jetzt entschieden, dann kann es auch keine Reue geben. Aber viele machen diese Überlegung nicht richtig.
Ich habe ja so ein bisschen auch immer indirekt angesprochen. Ich habe immer von Paaren also für oder gegen eine Abtreibung gesprochen. Und weil ja nicht nur an die Frau alleine entscheidet, häufig entscheidet die Frau alleine, aber ich möchte gerne wissen, wie ist es islamisch rechtlich? Muss der Mann, der auch sozusagen mit Schuld war, will ich das jetzt mal so sagen,
Mitbeteiligt ist der aber auch.
mitbeteiligt ist,
Genau.
muss er islamisch rechtlich zustimmen, also mit sozusagen ja, seine Meinung äußern? Oder darf hier eine Frau sagen, nein, das ist mein Körper, das ist zwar unser Kind, aber mein Körper und als Beispiel meine Befindung, ich würde das jetzt mal, wenn es medizinische Indikation
Ja.
ist, nochmal was anderes, aber generell sagen wir es mal so, es ist halt eine persönliche Entscheidung. Darf eine Frau das alleine entscheiden oder musste man doch den Partner mit einbeziehen?
Also wenn wir das jetzt mal allgemein moralisch und dann konkret religiös betrachten, dann ist ja auch klar, dass sobald die Frau eine medizinische und sagen wir mal psychologische Begründung hätte, die stichhaltig wäre, ist das nachvollziehbar. Aber es ist ein anderer Fall und das passiert auch, wenn die Frau sagt, ich entscheide mich jetzt aus ganz freiem Willen, ich will das jetzt nicht, ich unterbreche jetzt. Sie sagt es jetzt so. Dann wiederum müsste man sagen, wenn Mann und Frau sich als Familie verstehen und wenn wir hier von einer normalen Ehe sprechen, dann ist das nicht das alleinige Recht der Frau allein. Das könnte ich bei medizinischer Indikation oder einer anderen Sache nicht sagen. Dann würde ich sagen, der Mann kann zum Beispiel jetzt im Gegenstück, er könnte nicht sagen, es besteht eine Gefahr für dich, vielleicht keine Lebensgefahr, aber es besteht eine konkrete Gefahr, die hier gesagt wird, ich verlange, dass du das Kind jetzt austrägst. Das könnte er so nicht sagen. Aber wenn überhaupt keine Indikation ist und die Ärzte sagen, es ist alles wunderbar und die Frau sagt, ich will das Kind jetzt trotzdem nicht und der Mann sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, ich will es aber. Dann müsste man sagen, dass das von Seiten der Frau, wenn sie sich als Ehepartner verstehen, keine korrekte Handlungsweise ist. Jetzt unabhängig von der Frage der Abtreibung selbst, es geht ja hier gar nicht
Genau,
darum. Ne?
darum geht
Es
es jetzt an dieser
geht jetzt
Frage
hier
nicht.
wirklich um das Verstehen. Und tatsächlich, das ist eigentlich ein Eingriff in gemeinschaftliche Rechte. Das Kind ist ja im Grunde gemeinschaftlich entstanden. Und sollte ja eigentlich auch gemeinschaftlich zur Entwicklung der Familie betrachtet werden. Wenn die Frau das jetzt einseitig ablehnt, dann sieht sie diesen Aspekt der Familiengründung als alleinig ihren Part. Wenn wir alle anderen Gründe mal jetzt weglassen, wie gesagt, ne? Also als völlig freie Entscheidung. Das ist aber mit der Auffassung von Familie islamisch nicht zu rechtfertigen. Geht nicht um eine Bevormundung. Es geht einfach dieses Gemeinschaftliche, das fehlt dann. Dann ist das eine Alleinaktion. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aber ich bin jetzt vielleicht vorgeprägt, ja, erziehungsmäßig, altersmäßig und so weiter, aber ich könnte mir keinen Mann vorstellen, der in einem solchen Fall sagte, jetzt mache ich ganz normal weiter mit der Ehe. Das wäre für mich ein Scheidungsgrund. Tatsächlich ist es das auch. Kein zwingender, aber es ist dann möglicher. Wenn der Mann sagt, ich betrachte das hier als ein Alleinlassen durch die Frau. Das war nicht notwendig. Das war nicht, sagen wir mal jetzt, erzwungen. Das bedeutet, das ist entstanden. Es war aber mit Einverständnis der beiden Ehepartner. Und sie sagt jetzt einfach, nein, ich kann so nicht weitermachen und ich will es auch nicht. Das könnte nicht religiös oder moralisch getadelt werden, wenn er das sagte.
Wie ist das, wenn zum Beispiel es schon vor der Schwangerschaft zu einer Trennung der Partner gekommen ist?
Wieder was anderes.
Wieder was anderes, genau. Aber das
Ja,
gibt es ja auch.
gibt es auch, klar.
Wie wäre es dann hier? Also,
Wenn die Frau zum Beispiel jetzt sagt, ich sehe, es geht mit uns nicht weiter. Und ich sehe zum Beispiel, wenn noch kein Kind da war, als Beispiel. Ne? Und jetzt merkt sie aber, es kommt zu einer Trennung, man hat es ein paar Mal anders versucht, es geht einfach nicht. Also es kommt immer wieder zu einem Zerwürfnis, zu Streit, ich weiß nicht was. Man sagt, so können wir nicht zusammenbleiben. Und jetzt käme das Kind. Dann gibt es natürlich einen Erfahrungswert, also ein Kind kittet nicht unbedingt eine Beziehung. Wenn es grundsätzlich schief läuft, dann ist das Kind keine Rettung. Was nicht unbedingt heißt, dass man hier zu einer Abtreibung neigen sollte, das wird keiner sagen, auch klassisch nicht und modern auch nicht. Aber wenn die Frau jetzt sagt, ich sehe hier, das ist keine Chance. Ich sehe hier, das geht mit diesem Mann nicht weiter. Und ich möchte auch nicht alleinerziehende Mutter sein. was ja auch eine gesellschaftliche Frage ist. Ne? Mhm. Eine Geschiedene ist eine Sache, aber eine Geschiedene mit einem Kind von einem anderen Mann, wo es noch einen Nachhang gibt, das ist immer ein Problem. Das ist einfach die gesellschaftliche Realität in vielen Völkern und Gemeinschaften. Das ist durchaus ein Punkt. Vielleicht kein absoluter Grund, aber es ist ein Punkt. Das kann man nicht leugnen. Das ist ein ganz anderer Fall. Stichwort, könnte der Mann sagen, ich bestehe darauf, dass du das Kind austrägst, wenn es zwischen ihnen sowieso schon ein Zerwürfnis gab und das nicht beigelegt ist.
Als wenn sie zum Beispiel auch schon getrennt wohnen.
Ja, dann na, sowieso
dann,
nicht.
Na, dann könnte sie theoretisch gesehen auch hier alleine entscheiden, unabhängig davon, wie gesagt, das wollten wir ja nicht beantworten, ob das jetzt...
Nein, ob das jetzt gut ist oder nicht. Also es gibt, ob das jetzt gut ist oder nicht, ist auch wieder eine andere Frage. Es gibt eine entsprechende Gruppe von Ayat, die betreffen aber den Fall, dass eine Frau aus verschiedenen Gründen verheimlicht, dass sie schwanger ist. Und das wird getadelt. Stichwort, dass die Frau dem Mann vorenthält, dass er eben nicht weiß, dass sie schwanger ist, aus verschiedensten Gründen. Es gab auch Fälle, wo Frauen zum Beispiel einen Mann losbekommen wollten, der Mann wollte es aber nicht. Trotzdem hatten sie noch Verkehr. Das haben beide auch billigend in Kauf genommen. Es war nicht so, dass das gegen den Willen von einem der beiden wäre. Jetzt ist ein Kind entstanden. Das war der Frau nicht recht, weil sie sich schon entschieden hat, trotzdem sich zu trennen. Es gibt ja solche Fälle. Vor allen Dingen, wo es heißt, sie können nicht allein, sie können nicht miteinander. Gibt es auch, ja. Und dann entsteht das Kind und die Frau sagt, das ist mir zu kompliziert, ich möchte, dass das Kind nicht da ist. Das geschieht. Das ist psychologisch auch nachvollziehbar, ist aber moralisch schwierig zu rechtfertigen. Die Frage, ob der Mann jetzt ein Anrecht hat, das hängt natürlich auch davon ab, ob der Mann sich als der Familienvater, als der Beschützer der Frau und des künftigen Kindes, als den Verantwortlichen dafür betrachtet und sich auch nach Kräften bemüht. Es gibt ja auch viele Fälle, muss man jetzt auch sagen, von Männern, die sich ihrer Familie gegenüber übel verhalten, die nicht anders reagieren als mit Gewalttat und mit Bösartigkeit. Und es gibt Frauen, die sagen, von dem will ich auch kein Kind mehr. Können sich aber gegen den Geschlechtsverkehr nicht wehren. Dann kommt das Kind zustande und dann sagt die Frau, das reicht mir jetzt. Ich kenne auch solche Fälle. Das kann ich menschlich gesehen nicht tadeln. Menschlich gesehen nicht tadeln. Auch wenn ich hier nicht sagen kann, generell, ja, dann treib mal ab, ist es okay. Das kann man dann auch wieder nicht sagen. Weil im Grunde man in vielen Fällen hier zwei Rechte hat, die des ungeborenen Kindes und die der Mutter auf der einen Seite. Aber hier würde man sagen, Stichwort wieder diese 40-Tages-Regel, wenn die Frau von vornherein ja schon weiß, wenn wir das wirklich als solchen Fall nehmen, es geht nicht gut mit dem Mann, dann wird sie, wenn es zu einem Verkehr kam, so und so sehr genau darauf achten, ob sie schwanger ist oder nicht. Das glaube ich jetzt aber schon, weil sie hier sensibilisiert ist. Das ist ja nicht so, alles geht gut, man hat mit dem Kind nicht gerechnet, jetzt kommt das Kind. Oder ich möchte eigentlich mich von dem Mann schon trennen. Der Geschlechtsverkehr, der war mich gar nicht so recht, aber gut, das habe ich jetzt mal in Kauf genommen. Vielleicht gibt es eine Versöhnung. Es gab keine. Aber jetzt wird sie bestimmt darauf achten, ob sie schwanger ist oder nicht. Das jetzt länger hinzuhalten, das bis zum 40. Tag, wäre ganz sicher eine Sünde, weil sie hier schon weiß, dass sie eigentlich die Trennung möchte. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Also es wird auch in den meisten Sammlungen, die sich zu solchen und ähnlichen Themen äußern, auch ohne pränatale Diagnostik, sehr genau auseinandergesetzt, dass diese Fälle moralisch nicht gleichzusetzen sind. Es gibt hier tatsächlich keine generelle Regel, ja oder nein. Es gibt Fälle, wo ich das menschlich nicht ablehnen kann. Also ich kann einer solchen Frau nicht zumuten, von einem solchen Mann ein Kind auszutragen. Punkt. Aber es gibt auch Fälle, wo der Mann wirklich sich bemüht und die Frau hat zu ihm einfach keine Bindung mehr. Kann man verstehen, dass sowas passiert, aber dann sagt sie, ich verheimliche das oder ich treibe das ab und der Mann hat überhaupt nichts dabei zu sagen. Das ist auch für manche Männer schwer zu tragen, vor allen Dingen, wenn es das erste Kind wäre. Ja, und da gibt es keine generelle Regel.
Ich würde ganz kurz von dir wissen wollen, jetzt gerade, wenn wir in ärmere Länder gehen, gibt es ja häufig Frauen, die irgendwelche Verfahren benutzen, um halt sozusagen abzutreiben. Also vielleicht... Ja. Können sich das finanziell nicht leisten, zu einem Arzt zu gehen, Medikamente nehmen, vielleicht von den Treppen selbstständig springen, damit es sozusagen zur Schädigung des Embryos, also der Leibesfrucht kommt. Gibt es dazu irgendwie Quellen oder sagt man, okay, wenn das muss man halt schon beim Mediziner machen, aber mir geht es einfach wirklich um diesen Aspekt von wirklich armen Frauen, die vielleicht jetzt auch schon 6, 7 Kinder haben, vielleicht in einem afrikanischen Land als Beispiel. Genau. Wie steht der Islam zu solchen Dingen? Das ist natürlich auch irgendwie ein Beispiel, aber trotzdem würde mich das interessieren.
Ich verstehe das schon. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch ein ernstzunehmender Punkt. Ich sag mal, das wird ja ganz stark davon abhängen, ob dieses Kind, egal wie immer die Zustände waren oder sind, gewollt war oder nicht. Und in vielen Fällen ist das Kind gewollt und in vielen Fällen ist es nicht gewollt. Mhm. Und wenn das Kind jetzt nicht gewollt ist, und das ist jetzt von mir aus eine 7-fache Mutter, die ist noch kaputt von den anderen Kindern oder hat andere Probleme, hat berechtigte Fragen, wie es weitergehen soll, wird, wenn es ganz extrem wird, weder von Verwandtschaft noch von dem Mann irgendwie unterstützt, hält sich mit Tagelohnarbeiten irgendwie über Wasser. Manchmal ist auch Kinderarbeit dabei, damit man überhaupt überleben kann. Und jetzt hat sich noch was angekündigt. Der Mann zeugt das Kind und sagt so, das war's. Ansonsten hast du jetzt den Spaß damit, so auf gut Deutsch. Mhm. Das passiert ja auch. Wenn solche Extremfälle vorkommen, dann wäre ja die Frage, an wen wendet sich die Frau? Jetzt ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, wenn jemand hat, an den er sich wenden kann und der hilft, wenn zum Beispiel eine Frauengemeinschaft, was ich auch aus praktischen Beispielen kenne, gerade aus Westafrika gibt es so etwas, dann ist das anders. Aber wenn jetzt niemand da ist und die Frau fühlt sich jetzt de facto so, ich bin völlig alleingelassen damit, dann würde ich sagen, wer bin ich, dass ich der Frau sagen könnte, du musst das Kind jetzt austragen. Mhm. Formal müsste ich sagen, das ist keine einfache Sache, aber de facto...
Leider kommt es auch durch Einnahme von Medikamente, kommt es nicht zur Abtreibung, also zur Fehlgeburt des Kindes, sondern kann sogar auch ein behindertes Kind auch auf die Welt gesetzt werden.
Ich verstehe das, aber das ist dann wieder, kommt dann wieder in den Punkt der Verzweiflungstat. Hm. Solche Fragestellungen waren übrigens in Deutschland, etwa im Kaiserreich und in der Weimarer Republik sehr gängig. Gerade in der Weimarer Republik war ja die Verarmung der gesamtdeutschen Bevölkerung sehr stark. Mhm. Und da kommen solche Fälle häufig vor. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, ich bin halt Freak, in alten Gerichtsurteilen. Und da kommen solche Beispiele durchaus häufig vor. Und damals gab es durchaus den Fall noch, dass eine Frau, die in manchen Fällen abgetrieben hatte, auch mit der Todesstrafe bestraft wurde. Mhm. Das ist der Rechtsfall der Kindestöterin. Das war im Strafgesetzbuch lange Zeit da in Deutschland. Das heißt, solche Frauen haben dann meistens auch verheimlicht, dass sie schwanger waren, dann kam das heraus. Ja? Mhm. Das ist ein ganz besonderer Rechtsfall. Und das Interessante ist, dass hier die Gerichte in der damaligen Zeit, nach dem damaligen Recht, im Kaiserreich war das eindeutig, entscheiden mussten, ob es hier irgendwelche Milderungsgründe gibt. Denn wenn es keine gab, musste die Frau öffentlich hingerichtet werden. Mhm. Solche Hinrichtungen waren in Deutschland, Frankreich, Belgien, in ganz Europa an der Tagesordnung, war ein häufiger Fall. Es gibt viele Zeitungsartikel, heute Hinrichtung der Kindsmörderin so und so. Das galt sowohl für Frauen, die bei der Abtreibung halfen, die wurden ebenfalls hingerichtet, als auch solche, die damit einverstanden waren an ihrem Körper. Das geht aus der spätmittelalterlichen Zeit lückenlos bis ins 19., früh 20. Jahrhundert weiter. Das ist also noch eine erschwerte Frage. Diese Frage führte aber vor allen Dingen bei den Gesetzesreformen zwischen der Weimarer Republik und später dazu, nur so als Info, was wir heute haben, ist eine sehr späte Entwicklung, dass man sagte, es gibt hier Gründe, die zu beachten sind und man kann die Frau, die abtreibt, nicht prinzipiell als Mörderin bezeichnen. Das war aber ein gesellschaftlicher Fakt. Das bedeutet, wir heute stellen uns vor, ja, heutzutage kann die Frau selbstständig entscheiden. Das war 1920 überhaupt nicht so. Hm. Nein, das war lebensgefährlich für die Frau in vielfacher Hinsicht.
Aber spielte hier eine Religion eine Rolle? Weil ich weiß das ja aus der römisch-katholischen Kirche, dass es sozusagen Abtreibung ja generell verboten ist. Da musst du mich nochmal korrigieren.
Wobei, eine ähnliche Frage wie in manchen Fatwas, das heißt prinzipiell ja, aber... Bis zu einer bestimmten Zeit, ich bin mir nicht sicher, wann diese Meinung geändert wurde, aber etwa noch vor 100 Jahren war eindeutig katholisch, dass bis zum 40. Tag keine Beseelung stattfindet. Das war dort auch interessanterweise. Ist jetzt mittlerweile vom Kanon nicht mehr da. Hat also eine Veränderung gegeben. Mhm. Ich glaube, weil man prinzipiell gegen Abtreibung ist und weil man das noch verstärken wollte. Aber ursprünglich gab es diese Meinung sehr wohl. Mhm. Also da gibt es eine gemeinsame Tradition, wird nur heute nicht mehr deutlich. Aber diese religiöse Frage die spielte zwar schon eine Rolle, aber es ging nicht darum. Es ging darum, als was bezeichnen wir das? Und eine Frau, die das Kind im Mutterleib tötete, galt als Kindstöterin. Also das ist schon da. Also Abtreibung war grundsätzlich, auch unabhängig von der Kirche, eigentlich in fast keinem europäischen Staat legitim. Es mussten wirklich harte medizinische Gründe sein und dann ging es nur bis zu einer bestimmten Zeit. Das war damals auch so das Problem. Und wenn das illegal gemacht wurde und viele Frauen waren arm, konnten sich auch den Arzt nicht leisten, dann ging das aufs Schafott. So einfach. Also das ist ein Punkt, den wir heute oft außer Acht lassen. Nicht nur, weil wir heute die Todesstrafe in Deutschland nicht mehr haben, sondern weil auch die Frage, was wurde als todeswürdiges Delikt betrachtet, ganz anders sehen, wenn überhaupt, ja. Also wir würden heute sagen, ja, ein Vergewaltiger, gerade ein Gott sei Dank vor Kindesvergewaltiger oder solche Sachen, das sind ja ganz andere Dinge. Aber das wäre für uns eine andere Sache. Es gibt hier gesellschaftliche Werteverschiebungen, erhebliche, wenn man das so betrachtet. Und das führt dann wieder nahtlos zu der Frage, welche Bedingungen wir haben. Wir haben ja heute in der Regel in Deutschland nicht mehr diese Lebensbedingungen, aber in vielen nicht-europäischen Staaten existieren diese Lebensbedingungen. Wie beurteilen wir das? Und ich bin der Meinung, das sind auf jeden Fall Milderungsgründe. Und es ist sehr, sehr schwer, wenn man sich nicht wirklich in die Lebenslage reinversetzt, hier eine Beurteilung zu treffen. Ich glaube, irgendwann geht es auch gar nicht mehr.
Ich würde gerne die letzte Frage stellen, um das Thema so ein bisschen abzuschließen. Warum, glauben Sie, wird Abtreibung in der muslimischen Gesellschaft nicht thematisiert? Also wenn ich jetzt so ein bisschen bis dato überlege, grundsätzlich irgendwie so ja, gehört oder angenommen, dass Abtreibung grundsätzlich verboten ist.
In jedem Fall und überhaupt.
Genau, bis ich mich selbst so ein bisschen auch mit der Thematik befasst habe. Und grundsätzlich auch irgendwie zu überlegen, ja, sei es in der Moschee, sei es auch irgendwie unter muslimischen, also beziehungsweise in der muslimischen Community, sage ich mal, oder halt auch persönlich unter Freunden, dass man gar nicht über dieses Thema spricht. Ich bin mir sicher, es gibt sicherlich Leute, die das auch durchgeführt haben. Sicherlich, Abtreibung ist ganz ein sicher, sehr, sehr intimes Thema. Aber warum habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen totgeschwiegen wird? Also
weil darüber tatsächlich in vielen Fällen nichts gesagt wird. Und das hat drei Gründe, kann ich ganz klar sagen. Das gilt auch für andere Themen. Das eine, dass sich viele in dem Thema gar nicht auskennen und nur mutmaßen. Und im Zweifelsfall ist alles verboten. Das zweite, weil kaum einer sich mit klassischen Quellen auseinandersetzt. Das tut fast niemand. Und wenn nur sehr formal in den sogenannten kleinen Büchlein, also kleiner als das da. Und da ist es ja auch nicht behandelt, ne? Weil das nicht ein Kernthema ist. Und das Dritte, weil die Personen, die eigentlich gefordert wären im Rahmen auch der Betreuung und der Seelsorge von Frauen, sich auch darum nicht kümmern. Das ist ein Wunderpunkt. Und das liegt auch zum Teil an dem Mindset vieler Gemeinden. Man bräuchte ja dazu eigentlich konkret erst einmal vertrauenswürdige weibliche Beauftragte, die sich um dieses Thema kümmern, sich darin vertiefen, sich auch mit der Frauengesundheit und mit all diesen Fragen näher auseinandersetzen, so wie Sie ja auch, und dementsprechend als Beauftragte der Verbände und so weiter sich darum kümmerten. Aber das kann man suchen.
Man wird nichts finden.
Ja, und genau das ist der Punkt. Das ist eine Misere, die hier zutage tritt, aber auch in vielen anderen Bereichen so ist. Und da könnte ich tausende von Themen aufzählen. Es ist nur einer, der jetzt in unserem Thema sehr gut aufpoppt, aber das ist ein generelles Problem. Das liegt daran, dass viele Moscheen, Gemeinden, Verbände und so weiter das nie als ihr Kernthema gesehen haben und darum vernachlässigt haben.
Ich glaube, generell so ein bisschen diese Problematiken, die den Menschen persönlich betrifft, solche, ich würde mal sagen, so Tabuthemen wie genau, also Abtreibung, Vergewaltigung, Gewalt in der Familie, das, was sozusagen scheinbar überhaupt gar nicht, also es passt natürlich zum islamischen Konzept gar nicht, aber es heißt ja nicht, dass Muslime das nicht genau.
Klar.
Und ich bin mir sicher, dass zum Beispiel solche Institute wie das muslimische Seelsorgetelefon, dass sie massig solche Anfragen haben.
Bin ich sicher, ich weiß auch von solchen Sachen.
Klar. Und natürlich eine Institution nicht dem gerecht werden kann, vielleicht die Masse nicht gerecht werden kann. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass genau wenig Institutionen geschehen, wo Frauen einfach hingehen kann, wie im, als Beispiel Pro Familia, sagt mir in Deutschland was, ja, dass halt Frauen hingehen können. Aber ich fände es schön, dass man als muslimische Community auch genau solche Fälle bespricht, aufklärt und diese Personen auffängt, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, dass man in einem geschützten Rahmen ist. Denn eigentlich wird es ja auch von unserem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam auch so überliefert, dass man sich um jeden in dieser Gesellschaft kümmern soll.
Das ist ein Mangel und das zeigt eigentlich auch die Perspektivenlosigkeit mancher Verantwortlicher. Das ist völlig klar. Also Stichwort, man kann ja nicht behaupten, dass man nicht Beispiele von, sage ich mal, der Mehrheitsgesellschaft oder nicht-muslimischer Seite nicht vor Augen hätte. Die sind ja, wie gesagt, da. Und dass das als Problem da ist, sowohl die Abtreibungsfrage als auch die Vergewaltigungsfrage, als auch Missbrauch innerhalb oder um die Familie herum, ist ja auch kein Geheimnis. Ja, das gibt es, das ist bekannt, das ist da. Und die meisten dieser Fälle passieren ja gerade mit Verwandten oder Freunden. Das sind ja in der Regel gar nicht die ganz, ganz Fremden, sondern die, die Zugang zum Haus und zum Haushalt haben. Logischerweise. Und dass man damit blinde Kuh spielt, ist nicht richtig. Denn damit bleiben die Betroffenen allein. Und das ist auch bekannt. Ich glaube, es ist eine Frage der falsch verstandenen Scham. Dass man sich schämt, fremd schämt, das nicht wahrhaben möchte, nach dem Motto, ja, das kann nicht sein, dass wir so etwas unter uns haben, aber man weiß, dass es ist. Und dann denkt man, durch Verschweigen würde man das lösen, aber das ist nicht der Fall. Und je größer diese Herausforderung wird, und die wird durch die verschiedenen medizinischen und psychologischen Effekte, man wird ja bewusster in diesen Fragen, man hat früher das in den Familien gewusst, hat sich aber dazu nicht geäußert und äußert sich erst viel später, dann wird es halt deutlich werden, ne? Nur wird das nie öffentlich diskutiert. Es wird auch nicht im Rahmen einer Institution gefasst. Vielleicht auch aus der Furcht, ja, dann wird man mit dem Finger auf uns zeigen, als Institution, als Minderheit, ich weiß nicht was. Aber das ist eine menschliche Frage. Und ich glaube, da muss einfach ein Umdenken her.
Unbedingt. Also es gibt auf jeden Fall viele Themen, woran wir Muslime arbeiten müssen. Und vielleicht ist das ein Denkanstoß, an unsere Zuschauer, vielleicht gibt es Institutionen, die uns gerade zusehen und vielleicht das in ihre Gemeinden mitnehmen. Ich möchte mich wirklich herzlich bedanken für dieses wirklich sehr heikle Thema. Es ist sehr, also es ist natürlich jetzt, ich wusste, dass wir heute kein Ja oder Nein so ganz klar beantworten können, klar, weil es sind viele islamisch-rechtliche Themen, die gerade so auch so neu sind innerhalb der letzten Zeit, ist natürlich sehr häufig, ja, ich sage mal, eine Grauzone, die man nicht so immer eindeutig beantworten kann. Und ich denke, wir haben ganz viele Denkanstöße heute mitgenommen und ich möchte mich nochmal herzlich bedanken für all Ihre Worte. Ich möchte mich natürlich auch bei den Zuschauern bedanken, dass ihr bisher zugehört habt. Und ja, ich habe noch ein weiteres Interview zu dem Thema aus medizinisch-praktischer Sicht mit der Gynäkologin. Das könnt ihr in einem anderen Video bzw. Podcast dann auf meinem Kanal dann euch anhören bzw. ansehen. Ich möchte mich, wie gesagt, sehr herzlich bedanken und wir verabschieden uns hier. Übrigens aus der Praxis von Frau Dr. Banasiascha, die uns herzlicherweise, netterweise auch ihre Räumlichkeiten hier zur Verfügung gestellt hat in Duisburg.